FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, die FC Thekenphilosophen haben natürlich heute eine Menge zu besprechen. Einige warten schon drauf. Wir kriegen sehr viele Anschriften, sehr viele Fragen, auch Richtung unserer Experten. Das werden wir alles nachher besprechen. Zunächst mal möchte ich unsere heutigen Gäste begrüßen. Zunächst einmal, ja, gern gesehen bei uns, bist wirklich ein sehr treuer Gast auch in dieser Saison gewesen. Jürgen Kemper vom Express. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Und dann haben wir heute jemanden da, der heute auch ein Jubiläum feiert, an einem wirklich geschichtsträchtigen ersten FC Köln-Tag. Kommen wir mal erst zum Positiven. Der erste FC Köln hat ja das Double geschafft, am 29.04.1978. Ein paar Jahre später ist dann auch dann der Kollege zur Welt gekommen, aber entscheidend ist, dass er heute genau ein Jahr bei uns ist. Du bist jetzt ein Jahr Thekenphilosoph. Herzlich willkommen, Julian Witzel von der Watz.
Herzlich willkommen. Danke Ralf. Und herzlich willkommen, Ralf Friedrichs.
Dankeschön. Ein ganzes Jahr geschafft. Ne? Also ich habe eben mal ein bisschen Statistik gemacht, muss ich die Brille anziehen. Wir haben 51 Talks in diesem einen Jahr hingelegt. Also nicht schlecht. Also im Schnitt pro Woche einen. Obwohl wir ja da noch die Sommerpause zwischen hatten. Und bei 43 warst du dabei. Also muss man schon sagen. Ne? Ja. Also gar nicht so schlecht. Und er kommt ja auch immer extra angereist. Ich habe es da ein bisschen einfacher. Und deswegen wirst du demnächst auch, nicht heute, ich habe es noch nicht da, ein kleines Präsent bekommen. Und zwar dieses wunderbare Thekenphilosophen oder Thekenphilosoph-T-Shirt.
Oh, schön.
Ja, und für euch, ihr habt nämlich auch schon gefragt, der ein oder andere, ja, das wird demnächst in Serie gehen. Wir können demnächst das käuflich erwerben, ein bisschen Werbung hier, Merchandising. Apropos, da erwartet euch sowieso einiges in absehbarer Zeit. Wir kommen auf jeden Fall auf euch zu. Wir wollen von euch wissen, ob ihr euch noch mehr beteiligen wollt. Wir wollen ein Partnerprogramm aufsetzen. Wir wollen technisch hier besser werden, wollen euch Dinge liefern, die wir aktuell vielleicht noch nicht können. Und da wäre es nett, wenn ihr uns einfach mal anschreibt, wenn ihr Interesse daran habt, hier euch zu beteiligen an Dingen, an diversen Sachen, die man hier machen kann, unter anderem vielleicht auch so eine Runde extra nur für euch, für einen extra Thekenphilosophen-Fanclub, sage ich mal, eine ganz interne Runde, die wir dann sozusagen per Livestream machen mit einem versteckten Link. Dann schreibt uns doch einfach mal unter friedrichs@ralf-friedrichs.de oder ihr könnt auch dem Julian schreiben, deine Nummer, deine Adresse.
Julianwitzel@web.de oder uns einfach auf Instagram oder Facebook schreiben, geht das auch.
Das ist der nächste Punkt. Sind wir auch gleich fertig mit der Eigenwerbung. Instagram läuft wie geschnitten Brot momentan. Ich glaube, wir gehen Richtung 1400 momentan. Das ist dafür, dass wir ja seit ein paar Wochen drauf sind.
Also
nicht so richtig schlecht. Also macht ruhig weiter. Wir sind gierig. Wir wollen immer mehr. Und bei Facebook, da hängen wir noch ein bisschen hinten dran, weil wir den gerade erst neu gemacht haben. Da sind es etwas über 400. Also da könnt ihr auch gerne euer Like hinsetzen. Ende mit Werbung. Jetzt geht es auf.
Oh, nee, noch. Und bei YouTube natürlich und bei Spotify können wir uns auch abonnieren und liken, ne?
Ach, das ist schon so selbstverständlich. Deswegen hatte ich ja schon gar nichts mehr gesagt. Aber natürlich, er hat es richtig erkannt. Auch das könnt ihr natürlich nach wie vor machen.
Und jetzt wegen gierig und wollen immer mehr, kommen wir jetzt auch zum FC.
Jetzt kommen wir zum FC. Jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt kriegen wir den ersten FC Köln. Ja, 1-0 in Hannover verloren, weil, und ich sag mal so, es gibt Niederlagen und Niederlagen. Du kannst mal, wenn du gegen Hertha verlierst und anerkennen musst, dass die Hertha an dem Tag besser war, vielleicht hättest du ein bisschen mutiger auftreten können, aber insgesamt ist das eine Niederlage, da kann man mit leben. Aber wenn du jetzt unter den Voraussetzungen, die wir gerade hatten, Jürgen, und das war ja wirklich so, dass die sämtliche Konkurrenz nicht wollte, nicht mitgespielt hat und der FC fährt mit 15.000 Fans im Nacken nach Hannover und kriegt dann eine Leistung geboten, wie kommt das bei dir an?
Indiskutabel. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist nicht akzeptabel. Du hast die Voraussetzungen angesprochen, die gesamte Konkurrenz spielt für dich. Irgendwie, du hast vorher gegen Münster überzeugt, du müsstest da mit breiter Brust, mit Rückenwind und mit sehendem Auge dem Aufstieg entgegen hinfahren und dann da irgendwie vor 15.000 bei bestem Wetter irgendwie was abreißen. Ja, und dann kommt da sowas bei raus, so eine pomadige, lethargische Leistung. Also ist für mich nicht erklärbar und ist für mich aber auch nicht entschuldbar.
Nee, also ich habe, was habe ich hier geschrieben? Ich habe mal so kein Bock, K.O.-Tropfen, was war's?
Also, Sommerkick. Also
ja, es war ein Sommerkick.
Nicht mutlos.
Wie ein Vorbereitungsspiel.
Wie ein schlechtes Vorbereitungsspiel.
Ja, aber richtig, davon haben wir einige gesehen schon. Also hast du eine Erklärung?
Nee, aber daran sieht man wieder, oder das denke ich, habe ich mir häufiger gedacht, man irgendwie in einem kommt ja so der Glaube auf, wenn irgendwo viele Fans hinfahren, dass das die Mannschaft immer extra motiviert wird. Wenn man ehrlich ist, das interessiert jeden Einzelnen auf dem Platz einen Scheiß. Und das ist jetzt FC-unabhängig. Sorry, das muss man jetzt einfach mal so sagen, wie es ist.
Okay.
Ich glaube, das könnte in so Spitz auf Knopf spielen, wo es wirklich heiß hergeht und wo es eng ist. Da könnte das was ausmachen, aber sonst bringt das einfach leider gar nichts. Dann aber ist das einfach nur Folklore.
Aber das muss doch unter den
Voraussetzungen... Also nichts gegen die Fans, ne?
Aber das muss doch unter den Voraussetzungen. Du bist Tabellenführer, die ganze Konkurrenz patzt und du kommst dann mit so einem Supporter hin. Das muss doch irgendwas mit dir machen als Spieler, oder?
Ja, aber scheinbar nicht.
Ja, scheinbar nicht.
Also das ist ja das Traurige.
Ja.
Also ich meine, es gibt ja auch immer, also in der zweiten Liga reisen ja viele, Schalke, die reisen ja auch überall hin und her. Nach Regensburg waren über 4.000, 5.000. Da verlieren die auch. Also das du merkst, glaube ich, dass der Zusammenhalt oder die entfernen sich immer mehr von den Fans, dass das irgendwie einen positiven Einfluss haben könnte in dem Falle, glaube ich.
Finde ich schon ein bisschen erstaunlich, dass du das jetzt so auch so ganz offen sagst, dass das bei denen überhaupt nichts bewirkt. Also ist schon komisch, weil ich finde, 15.000 ist doch nicht normal.
Ja, aber ich finde, aber vieles ist auch so, weil man es halt machen muss. Wenn ich so ein, also ich finde, okay, muss ich mal ihn verteidigen. Ich finde, Thielmann hat sogar ein ordentliches Spiel gemacht. Aber dieses Anheizen und so von den Fans und so, das ist irgendwie auch so übergegangen, dass das quasi in jedem Spiel auf einmal so vorkommt. Genau, dass es in jedem Spiel so vorkommt, dass das auch als finde ich als Zeichen irgendwie so ein bisschen verpufft, weil es man irgendwie machen muss und weil es in jedem Spiel vorkommt, wie du schon sagst.
Ja.
Das sind alles so. Ja, ich finde es traurig, aber ist jetzt kein klassisches FC-Problem, meiner Meinung nach.
Aber es ist jetzt nicht die Angst vorm Gewinnen. Also mit dem Motto, oh Gott, wir haben die Erwartungshaltung der Fans, 15.000, wir
müssen das kann genauso auch kein Grund sein.
Das kann ja eigentlich nicht sein, weil sonst hättest du ja letzte Woche auch nicht gewonnen, da war die Ausgangslage ja quasi ähnlich.
Ja.
Da konntest du ja auch nachlegen und hast es ja recht souverän gemacht, auch wenn Hannover natürlich schon ein anderes Kaliber ist als Münster. Ja, aber
definitiv.
Du hast ja selber null fürs Spiel getan. Also wirklich null.
Und das in dieser Ausgangssituation, also nochmal, also ich verstehe nicht, wie mutlos man da agiert. Du bist Tabellenführer und kannst den nächsten großen oder vielleicht schon den entscheidenden Schritt da gehen, kannst dir sichern, dass du am Samstagabend zu Hause aufsteigen kannst, das haben sie jetzt verspielt. Das ist alles so leichtfertig und das ärgert mich massiv.
Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie gesagt, aufgrund der Konstellation zuvor.
Ja.
Aber auch, ich meine, du willst doch selber als Spieler aufsteigen.
Ja.
Da kann mir doch keiner sagen, dass sie das nicht wollen.
Ja.
So, und dann ist doch für mich die ganz klar, dass ich mir da den Arsch aufreiße, gekämpft haben sie ja, aber das war in meinen Augen so Alibi-Kampf.
Ja.
Ne? Ja, aber so, dass du auch mit einer Einstellung, hier, wir sind der Tabellenführer, wir gehen hier heute in dieses Spiel und an uns müsst ihr erstmal vorbei.
Ja.
Überhaupt, was habt ihr in den letzten Wochen gerissen?
Ja,
nichts, kein Heimspiel gewonnen, ähnlich wie Magdeburg.
Und diese Selbstverständlichkeit.
Aber dann kommt der FC.
Ja, genau. Und dann fehlt dir diese Selbstverständlichkeit völlig und das ist für mich, wie gesagt, das ist nicht erklärbar.
Aber die Einstellung, ich meine, ich bleib dabei, das ist mein, die können ja nicht Fußball spielen.
Entschuldigung.
Das war ich, ja. Die können ja alle Fußball spielen. Da sind ja teilweise auch Nationalspieler dabei. Aber wie kann ich dann mit so einer Einstellung ins Spiel gehen, die dann aussieht, wie wir gerade eben gesagt haben, nach dem Motto Vorbereitung, kein Bock, wie auch immer. Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Und wenn der Trainer natürlich dann auch, der ist ja auch gefragt, der schickt die Mannschaft dann mit einer gewissen Einstellung ins Spiel, hat der auch da was verpasst?
Ja, offenbar. Also anders ist es nicht zu erklären. Weil das ist ja jetzt kein Ausnahmefall. Diese Leistung ist ja, die haben wir ja gerade in der Rückrunde jetzt schon öfter gesehen. Und immer, wenn man dachte so, wenn das Spiel davor ganz ordentlich oder gut war, wie jetzt Münster, und man gedacht hat, mit dem Rückenwind kommt jetzt nochmal die nächste Serie, ist eigentlich das nächste Spiel immer in die Hose gegangen eigentlich. Und dann auch so grundlos in die Hose gegangen. Und das ist für mich ein Muster. Und da hat natürlich auch der Trainer seine Aktien drin.
Also schon ähnlich. Aber ich glaube, es ist halt ein Grundproblem dieser Kaderstruktur, oder vielleicht sehe ich da so ein bisschen auch zu sehr aus Fansicht. Manche Leute will und kann ich auf dem Platz da einfach nicht mehr ertragen und sehen.
Ja.
Also sorry, ich habe nichts gegen Florian Kainz oder sowas. Oder auch nicht gegen Dejo Jubicic, da habe ich das letzte Woche ja sehr schon recht hart kritisiert, aber da bleibe ich auch bei. Der hat wieder gezeigt, dass er eigentlich keinen Bock mehr auf den FC hat, sorry. Mhm. Und ich glaube, Kainz bringt es körperlich einfach überhaupt nicht mehr auf den Platz.
Ja.
Also diese Kaderstruktur ist einfach voll verkrustet und die muss komplett aufgebrochen werden im Sommer.
Ja, aber das kann ich auch mal sagen, das wissen die Verantwortlichen, Aber man hat sich nach meinen Informationen darauf verständigt, jetzt zusammenzuhalten. Also all die Probleme sind bekannt, aber man sagt sich jetzt, wir halten jetzt alles zusammen, wir ziehen jetzt alle an einem Strang. Also diese Lubicic-Nummer, die muss intern, da muss es geknallt haben. Aber man hat jetzt gesagt, komm, wir ziehen nicht jetzt oder wir müssen jetzt zusammen das Ding zu Ende bringen. Und danach können wir Tabula Rasa machen. Aber jetzt gerade einigt man sich darauf, alle zusammen fürs Ziel. Ist ja auch richtig. Aber wie gesagt, das kaschiert viele Probleme halt nicht.
Also meinst du, Lubicic, das war die Geschichte mit dem, so, mit dem Probetraining?
Also mit Medical bei Union und dann zurückgezogen. Das war ja nicht abgesprochen mit dem FC. Hm. Also das ist ja schon ein klarer Affront. Also wenn man, also man kann sich ja verändern wollen, das ist ja kein Thema. Aber bei so einem, also bei einem vertrauensvollen Verhältnis setzt man dann die Verantwortlichen trotzdem irgendwie in Kenntnis und sagt, pass mal auf Leute, war eine tolle Zeit hier, aber ich habe mich für das Neues entschieden und ich mache jetzt dann nächste Woche den Medical in Berlin. Ja. Das unter der Hand zu machen, ohne an den Verantwortlichen vorbei, ist keine gute Art einfach. Ja, und das wird, das kam intern, hat das auch zu Irritationen geführt. Aber wie gesagt, man sagt, wir brauchen dich jetzt hier im Aufstiegskampf und das machen wir jetzt hier zusammen.
Also er war ja jetzt nicht alleine schlecht, aber dann...
Nein, aber da hat Julian ja recht, das zieht sich ja, das also, zieht sich ja durch die ganze
Situation. Julian ist so exemplarisch dafür.
Ja, ja, klar.
Weil
ja.
Manche andere, man kann auch sagen, andere können es nicht besser, aber bei ihm weiß man ja, was er genau. Teilweise zu leisten imstande war,
ja.
Kann man jetzt so sagen. Ne?
Florian Kainz, der eben auch schon angesprochen
hat. Genau, ja, ich glaube, bei ihm ist es also, wirklich ein Altersproblem, ja, sorry. Ihm, ich glaube, der ist fehlt jegliche Physis.
Ja. Und ich finde, bei ihm, das klingt hart, aber er ist jetzt so mit dem Alter, ist der jeglicher seiner Stärken beraubt. Ich finde, er hatte früher immer so einen explosiven, schnellen Antritt, dann ist er auf außen, dann hat er jemand vorbeigekommen und dann hat er eine ordentliche Flanke geschlagen. Jetzt ist das Problem, es fehlt ihm diese Dynamik, der kommt gar nicht mehr in diese Situation. Genau. Ja. Und das heißt, ja, also ihm ist... also
und dann ist er schlicht einfach nur noch langsam.
Ja, genau. Und, ja, ja. Also er ist leider so gefühlt, ich sag das nicht gerne, aber bei ihm hat man das Gefühl, dass er über den Zenit ist.
Ja, ja, das kommt irgendwann, manchen früher, bei manchen später. Ne? Also jetzt, so wie er spielt, also hat er momentan in der Stammelf nichts verloren.
Und so ein bisschen nenne ich die beiden dann doch explizit, weil das quasi auch zumindest am Anfang der Saison die Stärke war, dass aus dem Mittelfeld so viel kam. Mhm. Auch mit einem guten Ljubicic am Anfang, finde ich, und vor allem einem sehr guten Husim Basic.
Am Anfang war der richtig gut.
Ja. Und jetzt fehlt dieses, in Anführungszeichen, Herzstück, was alles so aus dem Mittelfeld vielleicht passieren kann. Da, da hilft ja nicht ein Martel nur als Abräumer. Und dann
der merkst du, auch leider wackelig war.
Der war jetzt auch was wackelig, aber...
Der darf es ja mal.
Genau,
ja.
Der darf es ja mal. Und dann merkst du halt, da bricht alles weg und da kommt ja gar nichts an Entfaltung und sonst was. Und diese Häufung an Fehlpässen und alles, boah, also ich fand es wirklich katastrophal.
Ja, aber auch diese Fehlpässe, was du da angesprochen hast.
Ja, aber auch so einfache Fehlpässe. Ja,
über 3, 4,
also ich spiele ja da keine Risikopässe also, irgendwie so zwischen die Kette, der mal schief gehen kann, aber du hast mal eine Idee. Aber sind ja teilweise Bälle zur Seite oder nach hinten, die schief gehen. Das geht
also der FC ist, glaube ich, schon sowieso, was so Unforced Errors angeht, ziemlich weit oben. Aber sowas wie jetzt gegen Hannover, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also überhaupt die ganze Einstellung, weißt du, welches Spiel mich das erinnert hat? Es ist zum Glück nicht so hoch ausgegangen, aber als die damals in Bremen schon sicher nicht abgestiegen waren und dann 6-1 eingesackt wurden. Vom Ergebnis her war es ja jetzt gnädig. Aber wie oft die aufs Tor geschossen haben, Hannover war zwar gut, aber auch nicht super stark. Wir haben die stark gemacht, indem wir die einfach haben machen lassen. Und Schwäbe, und das war ein Tor, ein auf den anderen, waren alle mehr oder weniger Mussbälle, aber trotzdem, dass das überhaupt passiert.
Ja, und das geht halt auch nicht, wenn Marvin Schwäbe seit Wochen dein bester Mann ist, das ist, passiert normalerweise nur, wenn du in der Bundesliga gegen den Abstieg spielst, dass da, wenn der Torhüter da Woche für Woche dein bester Mann ist, dann passiert das mal. Aber es kann doch nicht sein, dass der Torwart bei einem Aufstiegsanwärter oder beim Tabellenführer Woche für Woche der beste Mann ist. Ja, also was ist das denn für ein Zeichen?
Er ist ja schon wieder in die Kicker-Elf des Tages.
Ja, ja, ist aber gut für nächstes Jahr. Also hoffentlich.
Ja, ja. Ja, natürlich. Also bin ich auf der Position.
Also wenn er nächstes Jahr regelmäßig der beste Mann ist, dann ist das okay. Ja, aber nicht jetzt.
Nicht im Aufstiegsjahr.
Nee. Und vor allem, dann hatte ich ja schon kurz einen Herzklabaster, als ich gesehen habe, dass der alte Pente... ich bin ja auch jetzt... Ich wäre jetzt auch ein sehr reifen Fußballer-Alter, er ist ja noch was älter, dass sich der 40-jährige Pentke dann da von der Bank bequemen muss und denkt, ach du Scheiße, ich muss nach 4 Jahren irgendwie wieder mal ein Pflichtspiel bestreiten.
Ja, das sah es ja kurz schon nicht aus.
Ja, ja.
Ich habe einen Schreck bekommen. Und vor allen Dingen, das war das erste Spiel jetzt in der Rückrunde, wo nicht Raciopi oder wie er sich ausspricht, in der Stammelf, also im Kader stand, sondern halt wieder Old Pentke. Ne? Also das hat, und ich denke, das würde so passen, wenn der jetzt heute kommt. Aber gut, am Ende ist es ja Gott sei Dank gut gegangen. Hast auch nichts mehr gehört, dass er sich irgendwas Schlimmeres geholt hat.
Du hast jetzt nichts gehört. Wenn
das war so meine Befürchtung. Mhm. Ne? Also nach dem Spiel kommt das dann so richtig raus.
Also ich bin gespannt. Also oft geben sie da nicht viel Preis. Also morgen wird sich zeigen, ob er morgen am Platz steht oder nicht. Bin ich mal gespannt.
Ja, wir werden es beobachten und hoffen, ne? Weil das wäre Vorteil ist schon gut, weil wir den brauchen wir
einfach. Ja, das hat man ja gesehen in der letzten Woche. Ne? Also aber eigentlich der Garant, der die Punkte festgehalten hat. Ja,
wo wir gerade beim Torwart sind, das ist eine Sache, die seit Wochen ich hier immer auf dem Zettel habe und jedes Mal vergessen habe. Diesmal werde ich es ansprechen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der 1. FC Köln wahrscheinlich europaweit in allen Profiligen wahrscheinlich die Mannschaft mit den meisten Rückpässen auf den Torwart ist? Ich habe irgendwann mal gezählt. Nach einer Viertelstunde habe ich bei 20 Rückpässen aufgehört. Ne, oder nach 20 Minuten. Mhm. Mein Gegner hatte, glaube ich, in dem Spiel, das war jetzt nicht Hannover, war ein anderes Spiel, einen Rückpass im ganzen Spiel. Also, das müsst ihr mal beobachten. Die schießen so oft, teilweise von der Mittellinie zum Torwart zurück. Mhm. Absoluter Weltmeister in Rückpässe auf den Torwart ist Timo Hübers. Also der Rangliste wirklich.
Aber das ist ja, aber das hat ja eine einfache Erklärung dann. Also ich kannte die Statistik nicht, aber es hat ja eine einfache.
Nee, das ist meine eigene.
Ach so, okay,
Statistik.
Okay.
Und teilweise empfinden, manchmal aber auch
nach. Okay, okay. Aber das hat ja eine einfache Erklärung. Timo Hübers ist ja, das tue ich mir jetzt auch nicht, das ist auch kein Geheimnis, ist ja unfähig, den Spielaufbau zu betreiben. Also der kriegt ja, also seine langen Bälle sind katastrophal, das haben sie auch eingestellt. Er war früher derjenige, der da wurde nach dem Anschluss, aber das hat mich brutal aufgeregt, nach dem Anschluss so Timo Hübers gespielt, der hat den Ball dann sinnlos davon gepölt und kam nie beim eigenen Mann an. So, das hat man mir jetzt so ein bisschen verboten, obwohl er immer noch diese unsäglichen langen Bälle
spielt. Die langen Bälle spielt er immer.
So, und aber auch selbst den flachen Pass sozusagen in die Mitte oder mal in die erste Stürmerreihe zu überspielen, auch den beherrscht er nicht. So, was bleibt ihm da anderes übrig? Entweder er spielt zu Heinz, der ihn dann vortraut, oder er geht den sicheren Weg und spielt ihn zu Schwebe zurück, der ja den langen Ball schon irgendwie beherrscht und auch manchmal zielgenau anbringt. Also von daher ist diese Statistik oder deine Wahrnehmung ist erklärbar. Ein Timo Hübers kann keinen Spielaufbau.
Ja, aber das glaube ich nicht nur Timo Hübers. Es sind wahrscheinlich, dass die ganze Mannschaft sich schwer tut, überhaupt aus dem Mittelfeld was aufzubauen und dann immer hinten neu aufbaut und dann landet der Ball automatisch wieder bei Schwäbe. Ne? Mhm. Ich habe schon so Spaß gesagt, und mein Gott, wenn wir noch Obig hätten, hätte ich Schwäbe ins Mittelfeld gestellt, ne? Weil die suchen den dauernd. Ne? Also das wäre eine Möglichkeit. Nee, ist der Ball noch gar nicht aufgefallen, oder? Zählt mal.
Also
achtet mal auf und vielleicht bin ich ja auch nur besonders, getriggert, was das angeht, aber
vielleicht ist es so eine Mischung aus beidem, aber natürlich gut, also ist ja ein guter Erklärungsansatz. Also
das auf jeden Fall.
Das mit Hübers
ist nicht nur Hübers, aber er ist der Führer.
Ja. Also ich glaube, ich würde sagen, wenn das so anfühlt, ist glaube ich ein Martel auch einer, der es oft macht, weil er es ja auch in die Kette fallen lässt zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber
ja, aber das hat natürlich auch mit fehlenden Anspielstationen im Mittelfeld zu tun.
Ja.
Ne?
Ja, und vor allem, was du ja sagtest, auch fehlender Mut, teilweise irgendwas nach vorne zu kreieren. Ja. Wie du sagtest, wo man sagt, das ist mal ein Fehlpass, der ist auch erlaubbar, weil man sagt, man geht dieses Risiko.
Genau, also bei so einem Risikopass würden wir drei oder auch alle Fans doch eher mal, den würden wir doch eher mal verzeihen, als jetzt irgendwie wie den zehnten Ball nach hinten oder zur Seite. Ja. Also würden wir doch sagen, die Idee war gut ist jetzt nicht angekommen, Da kann man doch mal besser drüber wegsehen, als dieses ständige Ball hin und her geschieben, wo in Hannover, das wurde ja da bis zum Erbrechen wurde das ja da das fabriziert.
Rückpass macht ja auch Sinn, um Gottes Willen. Ja. Ne? Aber oftmals habe ich auch das Gefühl, das ist einfach Ideenlosigkeit. Eine gewisse, Einfallslosigkeit, eine gewisse Hilflosigkeit auch, dass sie gar nicht wissen, was sie tun sollen mit dem Ball. Dass im Zentrum auch keiner ist, der vielleicht auch mal, sag ich mal, zwei Leute auf sich zieht, an den freien Mann dann irgendwie findet. Also all solche Sachen siehst du beim FC halt überhaupt nicht. Und das ist auch gegen Hannover wieder der Fall gewesen. Ja. Ganz extrem. Und dann sind auch nicht mal die Querpässe angekommen.
Ja.
Also das, okay. Ja, die Wechsel muss ich natürlich noch ansprechen. Vor allen Dingen immer ein Spiel, was erkennbar überhaupt nicht läuft. Mhm. Und dann noch ein Mann weniger. Reden wir gleich auch noch drüber, ob die rote Karte gerechtfertigt war. Und dann wechselst du dein Kontingent, schöpfst du nicht aus. Drei Wechsel von fünf. Mhm. Also das ist auch ein bisschen merkwürdig, oder? Vertue ich mich da?
Und vielleicht wusste er nicht, dass er nicht noch ein Wechselfenster hatte nach Uth. Weiß ich nicht, weil da hätte er dreimal wechseln müssen. Fand ich auch sehr komisch, weil am Ende hätte es ja einfach alles nach vorne schmeißen müssen. Also wieso
und da musst du den Ronny schon mal rein, musst du ihn doch mal reinwerfen. Der hat doch jetzt schon mal bewiesen, irgendwie, dass er im Strafraum auch mal richtig steht und so. Also, und wenn du merkst, dass, wie du ja sagst, wenn du merkst, dass gar nichts läuft, dann verpulver doch deine, also schlechter wird es ja dann nicht, dann verpulver doch deine Patronen.
Ach, für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe auch, warum wechselst du nicht? Du sitzt ja hier, meine Nachbarn sind wahrscheinlich bekloppt geworden. Die waren alle am Grillen, ich war ja auch am Brüllen. Ne? Ja. Also, ich konnte nicht mehr ertragen. Mhm. Also,
und vor allen Dingen, aber die Wechsel zuvor, ich hab's null verstanden, warum man, also, Waldschmidt war natürlich auch schlecht. Mhm. Aber den hätte ich noch tausendmal eher auf den Platz gelassen als Kainz.
Ja.
Also sorry.
Ja.
Also
das ist wohl keine Effektivität, die er in den letzten Wochen ja klar unter Beweis gestellt hat.
Ja.
Er hat nicht immer gut gespielt.
Aber, nee, aber du hast bei ihm hast du jetzt dadurch, dass er dieses zumindest nachgewiesen hat, jetzt in den letzten Wochen auch mal in einer halbwegs beständigen Form, da hättest du doch noch die Hoffnung gehabt, dass mal irgendwas irgendwie passieren kann. Das habe ich bei Heinz. Okay, Heinz hatte ja sogar fast den besten Abschluss.
Ja.
Bei Kainz überhaupt nicht mehr. Also, sorry.
Ja, das waren, aber das Thema hatten wir, ich erinnere mich, also auch hier schon.
Das ist ein never-ending
Story. Das Thema, also die Wechsel, da werde ich immer noch nicht schlau aus ihm. Also manche Entscheidungen sind halt auch jetzt wieder für mich nicht nachvollziehbar.
Er hat es ja einmal gemacht, was ja auch zum Erfolg geführt hat. Welches Spiel war das nochmal, wo der zur Halbzeit dreimal gewechselt hat?
Wo sie 2-1 gewonnen haben, wo Lempele dann auch reinkam.
Darmstadt, genau.
Heimspiel gegen Darmstadt.
Oh, dann frage ich mich, wenn er doch da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Also, liebe Leute, auch da gehört eigentlich ein bisschen mehr Mut dazu.
Ja.
Hey, du bist Tabellenführer.
Ja, Mut und, ne, und dann auch mal so eingestehen, dass so zur Halbzeit hat nichts geklappt. So, dann werfe ich jetzt mein Konzept über den Haufen und bring 3 Frische oder wie auch immer, ist ja egal. Und stell da nochmal, schraub da nochmal irgendwie an deine Stellschrauben, ne? Aber das fehlt mir auch so. Also, dieses Ingame-Coaching, dieses berühmte Ingame-Coaching, fand ich von Anfang an bei ihm nicht gut, aber. Ja. Ja,
wir müssen noch mal zur roten Karte kommen. Ja, ich sag mal so, der Schiedsrichter war in meinen Augen, Entschuldigung, an dem Tag eine ziemliche Pfeife, aber wir hatten auch mindestens 8 Pfeifen auf dem Platz rumlaufen, eine hieß Baccarada, weil sorry, so darfst du nicht hingehen. Ne? Also in meinen Augen war es die Entscheidung zu hart, weil auch die gelbe schon zu hart war, aber dennoch, wenn ich doch weiß, ne, wie der Schiedsrichter drauf ist, dann gehe ich doch nicht so in den Zweikampf.
Mhm.
Oder tue ich mir jetzt Unrecht, bitte. Dann
ja, ich glaube, er hat sich vielleicht selber ein bisschen blöd in die Situation gebracht, weil er auf jeden Fall verhindern wollte, dass er in den 16er eindringt und er weiß, dass er sonst irgendwie überlaufen wird. Also in dem Moment, ich weiß gar nicht, ob er in dem Moment das Foul vermeiden kann.
Ja, weil auch zu spät kommt das
Timing. Also er ist ja zu spät, also ist ja alles zu spät. Er muss ja schon diesen Zweikampf suchen dann, weil er weiß, mit dem Tempo kann er eh nicht aufnehmen, dann ist er vorbei. Also es war blöd, wie er den Zweikampf führt, ähnlich wie beim Foul.
Ja.
Also bei den ersten Gelben ja auch komplett dämlich, wie er sich die abholt, auch komplett unnötig. Also vielleicht allein für Dummheit kann man die Gelb-Rote geben.
Ja, es war so von allen Seiten, also Spieler und auch Schiedsrichter, also es war insgesamt ein ganz unglücklicher Platzverweis, irgendwie würde ich so sagen.
Ja,
also,
aber viel, so die Schiedsrichter mit diesem berühmt-berüchtigten Fingerspitzengefühl, wie jetzt auch wieder so ein klassisches Beispiel, so ein Aytekin, der nimmt sich den mal ran, sagt gesagt, so,
pass auf, das war letzte,
pass auf, letzte Aktion.
Sag mal draußen Bescheid, soll sich schon mal jemand warm machen?
Strufsi, einmal wechseln und wir wissen, wie er wechselt, der hätte dann eh nicht gewechselt. Nein, aber ja, so ein bisschen das hat halt gefehlt.
Ja, vor allen Dingen, weil das hätte dem Spiel auch, also das hätte auch das Spiel jetzt irgendwie nichts getan, so dann lass sie doch 11-11 weiterspielen da, also ich fand es auch zu hart. Andererseits beschweren darf man sich nicht. Und man muss ja auch ehrlicherweise mal sagen, danach wurde es ja mit 10, man wurde es ja eigentlich fast schon besser.
Ja,
also von daher,
moderat.
Das lag jetzt ja moderat besser. Also die Niederlage lag jetzt nicht am Platzverweis, sag ich.
Nee, ja. Also weil du am Ende hast ja sogar noch ein paar Torchancen kreiert, halbwegs.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das Spiel war ziemlich platt am
Schluss. Ja, ich würde sagen, der Jubicic-Schuss, der muss zwingend aufs Tor und dann ist es eine recht große Chance.
Das war auch so eine große Chance.
War auch so eine recht große Chance, weil der Hut ja noch so halb da reinrutscht.
Ja, genau, das war ein bisschen unglücklich.
Also man hat gesehen, dass sie jetzt ja auch nicht trotzdem nicht vor Selbstvertrauen strotzen, also Hannover. Und ich fand, Ende der ersten Halbzeit hat diese Kraft schon bei denen auch nachgelassen. Da haben sie auch so ein bisschen so sich zur Halbzeit hingesehen. Da hatte der Kainz ja auch noch eine Chance.
Ja. Und das war eigentlich die größte.
Das war die größte.
Oder
Querlegen auf Downs.
Ja, der steht ja, hat sich auch aufgeregt, zu Recht, ne? Weil legst den einfach quer, schiebt er den ein, so, ne? Aber.
Ja, ich habe jetzt übrigens das Licht leuchten lassen. Das konnte ich jetzt nicht.
Ach so.
Für den Film soll ich erst mehr für Köln.
Ach so.
Ja. Nicht die rote Laterne.
Ach so, ja.
noch nicht.
Irgendwas muss ja helfen.
Vorgriff auf August. Ja.
Wir haben leider den Kölner Dom nicht hier, deswegen müssen wir es hier machen. Ist ja auch ein bisschen sakral hier. Von daher hoffe ich, dass es was bringt, aber das deswegen nochmal zur Erklärung, weil wir sind ja hier in einem Weinkeller. Ne? Nicht wie andere schon vermutet haben, feiern wir ja Weihnachten. Ja, wie auch immer, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass auch mal wieder keine Einkäufe aus dem Winter gespielt haben. Ist ja auch ein Signal, ne?
Ja. Ja, eindeutig.
Und was für eins?
Schlechtes. Das zeugt nicht von einem guten, von einer guten Ausbeute, ne? Aber das war ja schon abzusehen, ne? Also als dann Ronic kam und dann da schon gesagt wurde, ja, keine Sofortverstärkung, haben wir ja alles schon drüber geredet und das bewahrheitet sich gerade. Und eigentlich wäre es genau, das haben wir auch damals schon gesagt, also eigentlich hätte man zwingend jemanden gebraucht, der sofort hilft.
Ja.
So, jetzt hast du einen, der es nicht tut und der es auch bis zum Ende der Saison wahrscheinlich nicht mehr irgendwie tut. Und dann musst du sagen, dann war das Winterfenster für die Katz. Und das als erstes Fenster nach dieser Sperre. Und das ist zu wenig. Also das ist zu wenig.
Ja, aber bei allem, was wir jetzt gerade hier besprechen zum Spiel, ich habe eigentlich auch gar keine Lust mehr, über das Spiel lange zu sprechen. Die Situation an sich ist halt skurril. Du bist nach wie vor Tabellenführer.
Ja.
Was ja schon skurril genug ist, ja, ne, gerade nach den gezeigten Leistungen, nicht nur nach dem Hannover-Spiel auch kurz.
Die ganzen letzten Wochen.
Ja. Die ganzen letzten Wochen. Du hast eine zweite Liga, findest eine zweite Liga vor, die scheinbar im Verweigerungsmodus
ist. Ja, es gab in der Punktekonstellation, hat ein Kollege jetzt mal ausgerechnet oder geguckt, in den letzten 25 Jahren keine schlechteren drei Ersten.
Ja, ist das Wahnsinn, ne?
Ja.
Und das mit diesen Namen, weil ich finde, von den Namen ist es so gefühlt die beste zweite Liga. Ich weiß, das sagt man sehr häufig.
Was fandest du?
Ja, von den Namen ist es für mich die beste zweite Liga vielleicht wirklich aller Zeiten. Aber der Output, das ist das ist katastrophal.
Ich finde das recht interessant, aber viele sagen ja, alle kriechen sich zum Aufstieg. Das stimmt auch. Ich finde trotzdem in der Breite, finde ich jetzt nicht, dass die zweite Liga doch trotzdem besser ist als vor 10 Jahren.
Nee.
Ich finde der 12. der zweiten Liga ist jetzt besser als vor 5 Jahren.
Wie war das, als der FC aufgestiegen ist 2008 als Dritter damals? Damals gab es noch
mit Mainz und Freiburg.
Die starken Mainzer. Ja. Da war Hoffenheim damals das einzige Zweitliga-Jahr, was die jemand hier hatten, schon aufgerüstet bis mehr.
Ja.
Also das war damals eine ganz, ganz Gladbach, war auch noch dabei. Die waren, glaube ich, Erster geworden.
Ja, aber da geht's ja halt so um die Spitze. Ich meine, zum Beispiel Hertha kam ja als 13. nach Köln. Mhm. Wann waren 13. schon mal so gut? Das meine ich damit.
Naja, oftmals ist es ja nicht gut. Also mit dem Kader ist es ja grottenschlecht, das meine ich. Also die haben für mich fast schon Erstligakader, aber was sie damit zeigen, ist halt grottenschlecht und das meine ich. Also ich meine jetzt
natürlich gut.
Ich meine jetzt nicht so von den Kadern, die sind eigentlich, finde ich, viele sogar sehr, sehr interessant, aber was dabei rauskommt, das ist doch erschreckend. Also wirklich.
Ja, ist merkwürdig, aber jetzt bist du halt auch Tabellenführer.
Du wirst auch aufsteigen.
Ja, du wirst auch aufsteigen.
Also du wirst doch aufsteigen.
Du hast doch eben eine nette Formulierung, die fand ich super. Ja. Du wirst von der Konkurrenz zum Aufstieg genötigt. Das finde ich super.
Ja, am Vorstand.
Das finde ich super.
Ja, aber das ist doch die richtige Formulierung. Die anderen nötigen dich zum Aufstieg.
Ja, also der FC will eigentlich nicht, aber die anderen sagen, du musst aber. So verrückt habe ich das noch nie gehabt. Also ich meine, so richtig Aufstiegs-Euphorie spüre ich in der Stadt auch nicht. Also dass es jetzt aufs Ende zugeht. Es ist ja eigentlich noch immer ein bisschen spannend. Ne? Ich meine, es kann ja immer noch wirklich ganz scheiße laufen, oder? Glaubst du, dass das
diese
Befürchtung ist?
Glaube ich schon, aber also in der Theorie und Praxis kann es natürlich noch schief gehen, ja. Aber ich kann es mir, die Wahrscheinlichkeit, also ich sage, wir steigen zu 99% auf, sage ich.
Ja, es gibt halt
noch
die jetzt Angst haben, letzte Spieltag gegen Kaiserslautern, die uns ja sowieso nicht so liegen auf Dauer, historisch gesehen. Ne, so, und dann natürlich noch das Auswärtsspiel in Nürnberg, auch nicht so einfach. Ne, so, Regensburg ist, glaube ich, so ein bisschen das entscheidende Spiel.
Übrigens, Dank nach Nürnberg. Ne, ich war Samstagabend ziemlicher Nürnberg-Fan.
Ach so, das 3-3, ja.
Und am Ende musste man auch noch zittern, Halleluja.
Ja, aber es lief ja alles in unserem Sinne.
Ne? Ja, klar, also absolut. Ich werde nervös, wenn du mich vielleicht Samstag um 10:30 fragst und da käme wirklich wieder so ein gammeliges 0-0 oder 0-1 dabei raus.
Also,
aber sorry,
beim besten Willen nicht.
Beim besten Willen nicht, stimmt, aber ich kann es mir auch 0 vorstellen und ich erwarte jetzt wieder eine Reaktion der Mannschaft.
Ah, guck mal, wäre ja mal eine Reaktion.
Zum 15. Mal in dieser Saison.
Ja. Vor ziemlich genau 6 Jahren hat der FC auch mal eine Reaktion gezeigt. Im Prinzip in der gleichen Konstellation hat Markus Anfang den damaligen Trainer entlassen. Ich glaube, das ist momentan absolut auszuschließen. Also, dass da Strober nochmal jetzt ausgetauscht wird.
Glaube ich auch.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass
auch man... Auch wenn sich viele wünschen.
Ja, die Stimmung ist gekippt, das muss man ganz klar sagen. Mhm. So im Netz ist schon ordentlich Stimmung gegen ihn, das stimmt. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man nach der Saison mal sich zusammensetzt und dann mal eine ehrliche Analyse macht und dann vielleicht sogar zum Schluss kommt und sagt, so Ziel erfüllt, aber die Art und Weise stimmt uns nicht zuversichtlich für die Zukunft. Ist jetzt aber nur eine Vermutung.
Ja.
Aber dass es jetzt einen zweiten Markus Anfang gibt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Siehst du es?
Glaube ich auch nicht. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es wenn es gegen Regensburg schief geht, das, da könnte ich mir vorstellen, dass so eine Art Aufstiegsfeuerwehr man geben könnte.
Glaube schon.
Ja, aber wieder, aber
macht sich warm, oder?
Ja, aber wahrscheinlich wieder nur, je nachdem, wie die Konkurrenz spielt. Und das sehen wir ja. Also
genau,
ich behaupte sogar, selbst wenn man gegen Regensburg nicht gewinnt, am Ende, also nach dem Spieltag wird es genauso aussehen wie jetzt. Egal, was passiert.
Boah, aber da sind fünf. Also dann müssten fünf wieder nicht gewinnen, ja, die spielen alle nicht gegeneinander.
Ja, ne? aber du siehst es ja. Da sagt man so, HSV hat jetzt da ein Matchball gegen Karlsruhe, die längst abgeschlossen, für die geht es um gar nichts mehr. Ja, was passiert dann? Dann verlieren die da zu Hause.
Ja.
Also sag das mal nicht so. Also das passiert ja seit Wochen passiert.
Und das
so.
Das mit der Analyse, was du sagst, das wünsche ich mir auch, weil da gab es auch viele Hörerfragen, auch viel sehr kritisch, gehen wir gleich nochmal raus, Struber raus, Keller raus etc. Aber diese Analyse als solche, die kann ich mir nur vorstellen, wenn einer am Posten ist, der selber dann auch die Fehler eingesteht und selber eigentlich auch Konsequenzen handeln müsste, wenn der nächste Trainer, den er selber geholt hat, wieder nicht wirklich zum Verein passt, auch wenn das Ziel erfüllt ist. Und das wird Christian Keller doch im Leben nicht machen. Ich glaube nicht, dass es eine weit einhergehende Analyse geben wird von denen. Oder es wird wieder nur so gesagt in Form von einem Podcast.
Naja, von der Ordnung. Ich weiß nicht. Ich könnte viel. Nein, also wie auch immer, die ganze Situation ist halt wirklich komisch und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es so ähnlich kommt, wie du gesagt hast. Also vor allen Dingen, wenn jetzt, dass du nur vielleicht ein, zwei Punkte holst in den letzten drei Spielen, trotzdem aufsteigst.
Ja, so glaube ich.
Und dann aber, dass dann eventuell doch nochmal beim Trainer nachgedacht wird. Also das, ich meine, da musst du doch nachdenken. Wir haben 9 Niederlagen in dieser zweiten Liga.
Das ist eines Aufsteigers nicht würdig.
Also, das ist eigentlich eines Aufsteigers nicht würdig, sehr gut gesagt. Und es wird natürlich viel auch Gerüchte gestreut und es momentan betreffen aber weniger den Trainer, sondern eher den Geschäftsführer, weil das Jonas Bolt-Gerücht ist wieder da. Das hatten wir ja schon mal.
Ja, passend. Also, da war Jürgen auch da.
Da war Jürgen auch hier,
genau. Da stand es ja schon kurz vor 12. Pokalspiel, Struber, Keller wohl vorm Raus.
Genau.
Oder quasi rausschmiss, zumindest Struber, glaube ich, war es damals. Ne?
Ja.
Und da wurde der Name ja hier schon mal gedroppt, wie man so neudeutsch sagt. Ne?
Nachdem der Jürgen das damals schon bewerten durfte, da war es jetzt wieder.
Ja.
Ist was dran, oder?
Glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass es diesmal so ein klassischer Fall ist von so seinen Marktwert mal testen. Es gibt ja da diese Hertha-Geschichte. Und dann wirkt es für mich schon wie ein komischer Zufall, wenn dann inmitten dieser angeblichen Verhandlungen dann da irgendwie zwei Bundesligisten mit reingeworfen werden, unter anderem der FC. Wobei sich bei mir dann so ja sofort die Frage stellt, ja, mit wem soll der denn hier reden? Also, oder mit wem hat er denn hier geredet? Ne? Also wir haben ja praktisch einen Vorstand als Lame Duck, die hier eigentlich nichts mehr entscheiden sollten oder auch nichts mehr entscheiden werden. Also wer ist hier der Ansprechpartner beim FC und wer installiert den jetzt? Also ich kann mir das daher schwer vorstellen und sehe das eher nur so ein bisschen so als gestreute Gerüchte.
Okay.
Seitens der Bolt-Seite. Aber ja.
Es würde eigentlich auch aktuell, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wenig Sinn machen, oder?
Weiß ich gar nicht, ob es...
Nach der Saison vielleicht.
Aber weiß ich gar nicht.
Gut, die Weichen kann man ja früh stellen.
Ich finde,
die müssen von Leuten gestellt werden,
die
hier auch nachhaltig im Verein sind.
Eben, also ich finde den Zeitpunkt jetzt gar nicht so undoof, weil der Aufstieg naht. Und
genau.
Dann müsste der den Kader zusammenstellt, eigentlich auch frühestmöglich damit betreut werden, den Kader zusammenstellen zu können. Ne?
Ja.
Aber wie du sagst, außer dass die vielleicht jetzt noch irgendeinen neuen Marketingmenschen vorstellen werden in der Geschäftsführung, was jetzt aber rein sportlich gar nichts zu tun hat damit, wird von Seiten des Vorstands ja nichts kommen.
Ja.
Und wenn jetzt kein überbordender Druck aus irgendwelchen Gremien jetzt auf die gemacht wird, selbst der wird ja nichts auslösen, weil die sagen sich, gut, im September sind wir eh weg, außer eventuell eine Person von den dreien. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da was passiert und wir werden abwarten müssen bis zum 8. Spieltag der Bundesliga, hoffentlich Bundesliga, bis da überhaupt irgendwas passieren kann und dann kann dieser neue Mensch, wenn es wollt, ist okay, wenn nicht, auch okay, kann er erst was am Kader ändern und in dem Laufe kann er dann eh nichts mehr wirklich ändern. Ja. Also eigentlich sind wir darauf angewiesen, dass Christian Keller seinen ersten erfolgreichen Transfersommer beim FC macht.
Und der zwingend notwendig ist, das muss man auch mal so ganz klar sagen. Ne?
Ja, ich meine, also, Liste hat ja Lebarski schon vorgegeben, das ist dann natürlich so eine Traumliste.
Ich habe mir die zugegebenermaßen gar nicht
angeguckt. Oh, also besser so. Thomas Müller steht da unter anderem.
Ja, das ist gut.
Also deswegen, darüber reden wir.
Okay.
Also mehr brauchst du nicht wissen.
Ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiter verfolgen. Ja. Aber wichtig ist, dass du 5, 6 neue Leute hast.
Ja, richtig.
Dieses Team schreit geradezu nach einer Blutaufmischung.
Veränderung.
Ehrlicherweise, ich würde sogar noch höher gehen, aber das kriegen sie finanziell gar nicht gestemmt. Also ich bin mal durchgegangen mit halbwegs Backup bin ich eigentlich schon bei 8 Spielern.
8 Spieler. Und dann wird wieder diese Summe, die man ja dieses Jahr zur Verfügung hat, die gesichert zweistellig ist, das relativiert das ja wieder, ne? Weil ja. wenn du das auf 8 Spieler verteilst.
Handgeld, Gehalt, Ablöse, ja, all der.
Also weißt du, wenn du einen neuen Stürmer brauchst und einen neuen Abwehrboss und dann hast du 10 plus X Millionen zur Verfügung, dann kannst du sagen, oh, da kriegst du schon was Vernünftiges hin. Wenn du das aber, wie du sagst, auf 8 verteilen musst und dann lass da mal, da sind von mir 2 Ablösefreie dabei, aber dann verteilst du es auf 6 Spieler verteilen musst, ja, was ist das denn? Was kriegst du denn dafür?
Das ist die Frage.
Nicht böse gemeint, aber dann landest du wieder bei Joel Schmid.
Und du brauchst aber Leistungsträger. Und zwar Erstliga.
Also du brauchst Nummer 1.
Und da muss, genau, da muss man sagen, der trotzdem auch für Zweitliga-Verhältnisse trotzdem noch viel zu teuer war, finde ich.
Ich schreibe den nicht ab, aber du siehst ja, er ist ja selbst in der zweiten Liga nicht böse gemeint, nicht despektierlich gemeint, aber Mitläufer.
Ja, definitiv.
Das ist ja kein Bundesliga-Abwehrchef. Und ich finde, so bei den Leistungen, die ich aktuell so von Timo Hübers zum Beispiel, oder auch über längeren Zeitraum schon, von Timo Hübers, du brauchst in der ersten, du brauchst einen Abwehrchef, also du brauchst eine Nummer 1 in der Abwehr. Bei Julian Pauli, super, also freue ich mich auch, und das wird auch die Zukunft sein, aber der ist ja noch kein Abwehrchef in der Bundesliga. So. Und du musst Julian Pauli einen Abwehrchef an die Seite stellen, und zwar einen verlässlichen, an den er sich aufrichten kann.
Und das ist halt Timo Hübers in deinen Augen nicht.
In meinen Augen nicht, nee. Nicht mehr in der also Bundesliga.
Generell, du hast
alte Kapitänsprobleme.
Nummer 1, also wirklich echte Leistung.
Echte Nummer 1.
Ja.
Du brauchst also eine Nummer 1. Im Sturm brauchst du eine theoretische Nummer 1, an der sich auch wieder Damien Downs hochziehen kannst. Also da brauchst du Nummer 1. Du brauchst eine Nummer 1, ich nenne das jetzt einfach mal Spielmacher, also es gibt ja keinen klassischen Zehner in diesem System, aber du brauchst eine Nummer 1 Mittelfeldspieler, zentralen Mittelfeldspieler. Also, und du brauchst im Prinzip auch fast schon einen Nummer 1 Rechtsverteidiger, weil du nicht weißt, was mit Gazibegovic wird. Ja. Thielmann wird vorne gebraucht. Also es gibt so viele Nummer 1en, die du brauchst. Und das
also
ist
bis auf den Torwart brauchst du in jedem Mannschaftsteil einen Leistungsträger.
Du brauchst bis auf den Torwart in die Achse, in jedem Mannschaftsteil, außer aber auf der Torwartposition eine Nummer 1. Halt.
Ja.
Genau,
Martel. Also Martel zählt ja mit zur Achse.
Ja, okay, den nehme ich da jetzt mal raus, wobei wir, ne, ja. Also wie gesagt, ja, da tue ich mich auch schwer mit Kritik an ihm, weil der eigentlich noch einer der Bestätigten war, aber ja. Du siehst ja so, also so ein Hannover-Spiel, boah, das...
Also
ja,
meiner Meinung nach...
Das hat aber auch Alex Vogt hier gesagt, als er hier war, ganz kurz noch, der hat ja auch ganz klar gesagt, Martel ist von seiner Art, wie er spielt, Führungsspieler, aber nicht, also von seiner Leistung, aber nicht von seinem Auftreten.
Ja, gut, das kann aber vielleicht noch, das sage ich ja auch immer, da sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen Zeit geben.
Und da würde ich aber dann auch Schwäbe mit reinnehmen, der ist ja auch kein Lautsprecher.
Ja, ja, ist ja vielleicht auch im Tor auch nicht sein.
Übrigens, meiner Meinung nach, die Lösung mit Abwehrchef hättest du eigentlich in einen eigenen Reihen. Meiner Meinung nach, du musst auch nicht zwingend laut sein. Für mich wäre das Martel.
Ach so, ja, aber das spielt er ja offenbar nicht so gerne.
Ja gut, aber ich gehe auch nicht immer gerne zur Arbeit.
Ja.
Also
ich meine, Philosophen aber schon.
Ja, das ist ja
keine richtige Arbeit.
Ja gut, aber dann verschiebst du das Problem. Also
du verschiebst
das Problem nur, ne? Also dann ziehst du in die Abwehr, dann brauchst du einen neuen Sechser.
Genau. So.
Also, und der ist im Zweifel, sage ich ganz ehrlich, der ist im Zweifel schwerer zu finden als ein Abwehrboss.
Ja, aber.
Also, wir fragen, wer ist hier eigentlich der Boss?
Ja, aber der Boss ist Christian Keller, der Allmächtige, wie er jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob es Lars Lara war oder ob es ein aus dem Express. Egal, allmächtig, das fand ich nett.
Dann
All in Klammern, der Mächtige.
Ist aber der Konklave jetzt?
Ja, da macht er auch mit, ja. Ich habe gehört, er wird's. Ne? Deswegen kriegen wir Jonas Volk. Ne? Also, nein, aber Schatz beiseite. Das sind so Dinge, die wir halt dann wirklich dann tatsächlich wieder mit Christian Keller halt machen müssen. Das heißt, du hast es eben ein bisschen scharf gesagt, aber der braucht jetzt auch, und der FC braucht ganz dringend eine erfolgreiche
Transferphase. Also, das war kein Scherz. Ja. Ich habe nur nicht allzu viel Zutrauen, dass es gelingt.
Ja, das klang auch ein bisschen durch.
Ja, also das ist halt so ein bisschen das, wo ich, das ist auch ein Dauerthema, hatten wir auch schon mit Jürgen, mir fehlt die rechte Hand an Keller, wo ich sagen könnte, neben Keller, wo ich sagen könnte, der hat ja auch noch eine sportliche Kompetenz, dass man, das wird ja alles auf ihn jetzt gelagert, und da habe ich, das muss ich auch selber einsehen, da kann ja kein normaler Fan oder Außenstehender ein großes Zutrauen haben, dass er jetzt einen erfolgreichen Transfersommer absolvieren wird.
Also ich habe jetzt gelesen, zum Beispiel, der jetzt bei uns im Gespräch war, muss man schon fast sagen, weil er scheinbar nach zur Union Berlin geht, ist ja Ache.
Ragnar Ache.
Ja, genau. Und der ist ja dem FC vor 2 Jahren schon für 500.000 angeboten worden, und Keller hat abgelehnt. Und hat sich anderweitig entschieden.
Viele falsche Entscheidungen einfach dabei. Ja. Also viele unglückliche Entscheidungen. Und das muss sich jetzt schlagartig ändern. Also von Winter zu Sommer, das muss sich jetzt schlagartig ändern. Dafür hat er jetzt auch schon personelle Konsequenzen gezogen, seinen Chefscout und Kaderplaner ausgetauscht. So, das ist der neue Mann, aber der ja schon im Team war vorher, ist natürlich jetzt mächtig unter Druck, ne? Weil, also, der muss jetzt sofort abliefern.
Ja, wäre ganz gut, ja.
Ja, also alternativlos.
Kommt der aus Regensburg, ja. Weißt du das? Ja. Ja. Achso, ja.
Okay. Ja, okay, woher sonst? Das ist ja scheinbar die Scouting-Hochburg in Deutschland. Was soll ich sagen? Ja, Devise, Augen zu und durch. Wir müssen die letzten drei Spiele irgendwie noch hinter uns bringen und aufsteigen und dann gucken, was
Tabula
passiert.
Tabula rasa. Tabula rasa. Also so wirklich auf allen Ebenen muss man alles hinterfragen. Ja. Ja. Trotz Aufstieg. Und das ist ja eigentlich kurios, ne? Normalerweise sagst du ja, wenn du aufgestiegen bist, hast du alles richtig gemacht und dann jetzt kommt, dann ne, stellst du noch, schraubst noch an ein, zwei Stellen und dann passt das. Ja. Hier steigst du jetzt auf, wahrscheinlich, und musst eigentlich alles über den Haufen werfen. Ja, oder ja. Vieles über den Haufen werfen. Und das ist irgendwie unbefriedigend. Und das hemmt auch die Vorfreude, finde ich.
Ja. Du freust dich auf den Platzsturm. Wird es einen geben?
Ja, das ist ja auch schon wieder Standard geworden. Ne?
Ja, ja. Also, ja, gut, aber, erinnerst du dich noch an 2019? An den Aufstieg? Weil das war meines Erachtens,
so,
da die Tore ganz
gut. Achso, ja, ja, genau.
Damit man ja schöne Bilder kriegt, weil auch da war nämlich die Euphorie nicht allzu groß. Ja. Wir haben damals ja viele Spiele verloren. Gab ja einen Grund, dass Markus anfangen lassen wurde. Ja. Also,
die Freude in Fürth war auch nicht besonders.
Das letzte Spiel dann auch noch gegen Regensburg verloren.
Ja.
Da hat Philipp Bentke noch im Tor bei Regensburg gestanden.
Und dann garantiert Adamian getroffen.
Ich weiß ich nicht mehr. 5-2.
Wettig, ja. Okay. Doch, ich glaube schon. Ja. Ja,
auf jeden Fall verloren. Anschließend Meisterschale. Zum Glück haben sie nicht gepfiffen wie 83 beim Pokalsieg. Also es war dann trotzdem noch eine gute Stimmung, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so nicht so richtig euphorisch. Ne?
Nee,
ich befürchte, das wird dieses Mal nicht anders laufen.
Ja, glaube ich auch. Aber trotzdem wird die Mehrheit erleichtert sein, dass es irgendwie geschafft ist.
Und
das ist das Wichtige. Man muss ja nicht immer einen abfackeln und auch künstlich Jubel erzeugen, was trotzdem in der Stadt wie Köln relativ wahrscheinlich sein wird, dass das wieder an eine Ecken und Enden so sein wird. Aber das ist ja auch Wurst.
Also viele von den 15.000 haben die Mannschaft ja auch wieder in der Kurve gefeiert, ne? Was ja auch zum Teil
wurde. Ja, da sind wir ja wieder bei teils Folklore, die auch durchgezogen wird. Ich sehe im Weltmeister vom Ring ist ja teilweise auch so eine Nummer, wo ich letztes Jahr auch gedacht habe, boah, ja gut, speziell, aber muss man nicht immer alles gut finden, auch dass wieder ordentlich da was abgefackelt wurde, ist halt auch wieder so eine Nummer, aber ja.
Soll ich mal ein paar Zuschauer fragen?
Jo, gerne.
Weil ihr habt uns bombardiert, anders kann ich das nicht nennen. Und das ist ein ganz dickes, fettes Lob. Ihr könnt nur unmöglich alle Fragen vorlesen. Ich habe hier schon ein ziemliches Brett vorliegen. Und ein paar Sachen haben wir wahrscheinlich auch schon beantwortet. Aber trotzdem möchte ich zumindest die Fragen vorlesen, die zuerst reingekommen sind. Marc fragt, wann folgen denn Konsequenzen? Darf Strube einfach bis zum bitteren Ende weitermachen? Keller ist ja im Gottmodus und hat arkademäßig volle Power für immer. Ironie aus, das nervt so. Ist eigentlich keine Frage, weil wir das, oder haben wir ja schon besprochen.
Aber, genau, ne, ja, also.
Es ist halt klar, die Leute nervt halt.
Die Leute nervt, aber wie gesagt, das sehen die Verantwortlichen dann in dem Sinne anders, dass sie das auf jeden Fall durchziehen werden. Und dann ist meine, was heißt Hoffnung? Doch, Hoffnung schon, weil das Ergebnis ist erstmal, aber dass das auf den Tisch kommt und dass ehrlich darüber gesprochen wird, ob das alles gut war, was passiert ist und dass man das einfach offen analysiert. Ob das jetzt passiert, hast du ja eben schon gesagt, weiß ich nicht. Aber das würde ich mir zumindest wünschen, dass man ehrlich miteinander umgeht und sagt so, war das alles Gold, was halbwegs glänzt?
Tja, wir werden sehen. Matthäus, nicht Matthias. Matthäus.
Nee, Matthäus, den kenne ich auch. Guter Mann, ist ein Vorname.
Naja, also nicht Lothar.
Ne? Nee. Okay, stand er auch auf Nettis Liste? Vielleicht.
Weil ich wirklich nicht wundern
würde. Nee, bestimmt.
Also Matthäus fragt, wie hoch schätzt ihr die Chancen für die aktuellen Neuzugänge ein? Also da wird auch Ache wieder genannt, Bernardo, Bock. Inwiefern schätzt ihr das Potenzial der einzelnen Spieler ein, uns nächste Saison verstärken zu können? Also Ache würde uns auf jeden Fall verstärken, kommt aber vermutlich.
Ich würde sagen, das Dünne an der Frage, sorry Matthäus, ist, dass wahrscheinlich von den genannten keiner kommt. Aber
ja. Stimmt, weil Bernardo geht eher Richtung Frankfurt, glaube ich.
Ja, wobei die jetzt sich wieder umsortiert hat, aber dann glaube ich auch eher irgendwie sowas
Zahlungskräftiges. Bernardo wäre ein super Innenverteidiger.
Bernardo wäre ein super, und das wäre, finde ich.
Das wäre so der Teamabwehrchef.
Also, genau, dann beantworten wir die Frage jetzt doch mal, falls er kommt, was ich leider nicht glaube. Das wäre ein gesuchter Abwehrchef zum Nulltarif, glaube ich, ist irgendwie ablösefrei. Also das wäre so ein Transfer, den Keller machen müsste. Also das wären Dinger, da würde man hier sagen, so, das ist ein guter Transfer.
Ja, ja.
Also solche Dinger musst du finden.
Ja, das wäre genau die Kategorie.
Kategorie.
Der sogenannte Schattenkader.
Also dieser Mann muss auf diesem Schattenkanal, der so oft beschworen wird, muss er zumindest draufstehen. Ob er ihn dann bekommt, wie gesagt, da spielen halt auch leider irgendwie andere Player mit, aber der, so ein Mann muss im Schattenkanal auftauchen. Ja. Ache auch übrigens, aber auch da glaube ich leider ist schon wieder, der Zug ist abgefahren. Damals für 500.000 hättest du so ein bisschen, ich kenne ihn auch ein bisschen aus Frankfurt, das war damals noch so ein bisschen so ein, das war noch eine Wette, weil der war damals nicht gut. Das muss man, also in Frankfurt war das eine Katastrophe.
Ja.
Und damals wäre die Chance da gewesen, aber das wäre halt auch, wie gesagt, eine kleine Wette gewesen. Jetzt ist er fertig, in Anführungszeichen, der Spieler, aber dann ist er natürlich wieder aus der Range raus. Also das ist manchmal so eine Sache von einem halben Jahr, wo du da irgendwie den Zeitpunkt treffen musst.
Und das ist auch das Feeling, muss man
haben. Aber dafür werden sie ja bezahlt. Also das erwarte ich halt von einem Scout oder von einem Kaderplan.
Ja.
Dieses Feeling, ne?
Gut, wir können es nicht abschließend beantworten, weil die gehandelten Namen jetzt wahrscheinlich nicht kommen.
Was für Bock? Ich glaube, das ist der von Hansa Rostock, der junge Spieler, kann das sein?
So,
Fiete Bock?
Ja.
Ich glaube, das, also, kann ich nichts.
Ich muss fragen, weil ich
hab, ist richtig.
Das ist ja, der ist so 17, 18, hat, glaube ich, erst 2-3 Mal dritte Liga gespielt.
Ja. Fällt für mich dann in die Kategorie Perspektive. Tut nicht weh, soll man machen, wenn man von dem Spiel überzeugt ist. Aber es ist definitiv jetzt keiner, der uns.
Und ehrlicherweise, sorry, von dieser Kategorie.
Ja, gibt's genug.
Und da hat man sich ja auch genug für abfeiern lassen, wie man da im Sommer schon im Vorgriffsmäßig alles geholt hat.
Und außer El Mala muss man da fairerweise sagen, ist da viel.
Ja, auf den freue ich mich zwar schon.
Durchschnitt dabei.
Ja. Wahrscheinlich der Einzige. Ja. Also wahrscheinlich kein Bock. Ja.
Ja, der lag jetzt auf der Straße aber gut.
Ja, sorry, da waren 5 Meter. Obwohl er zum Verein passen würde. Ne? Aber, ja, also, ja, Wortwitze. Der Ben fragt, warum immer wieder keins und wo soll meine Motivation herkommen, am Samstag ins Stadion zu gehen? Also lieber Ben, zweite Frage kann ich nicht beantworten. Erste Frage teile ich. Die Frage hätte man viel früher lösen sollen. Wir haben keins, glaube ich, eben hinreichend besprochen.
Von daher. Zweite Frage vielleicht. Freunde treffen, zumindest vorher ein schönes Bierchen
trinken. Gutes Wetter, glaube ich, oder?
Gutes Wetter.
Ja.
Samstagabend.
Fußball.
Samstagabend genießen, bis der Anpfiff erfolgt.
Ja. So. Ja.
Und der FC wird auf jeden Fall, das ist jetzt schon mein Tipp, 5-1 gewinnen. Das sage ich jetzt schon mal. Also geh ruhig ins Stadion.
Und dreimal Rondic.
Und keins haben wir ja
beantwortet. Ich glaube, immer noch meine Ketchupflasche.
Bitte? Keins haben wir ja beantwortet.
Klaus hat 2 Fragen. Seht ihr die Gefahr des Nichtaufstiegs, wenn wir den Trainer nicht wechseln würden? Es ist kein Spielsystem erkennbar. Kein Spieler hat sich unter Struber verbessert. Zweitens kann Keller überhaupt Struber entlassen, weil dann ist es ja auch seine Trainerentscheidung, die zum zweiten Mal falsch gewesen ist. Nach der katastrophalen Kaderplanung lag auch mit seinen Trainerentscheidungen falsch. Und dann hat er noch eine 3. Frage gestellt. Herr Wettig, ist der überhaupt wählbar nach diesen sportlichen Fehlentscheidungen, die der aktuelle Vorstand getroffen hat, obwohl er Mitglied des aktuellen Vorstands ist? Da war jetzt einiges. Ich beantworte jetzt einfach mal die 3. Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist Herr Wettig allein deswegen schon nicht wählbar, auch wenn er ein netter Mensch ist, ohne Zweifel. Korrekter Typ. Ich habe nichts persönlich gegen ihn, aber wer jetzt nicht entlastet wurde, nicht aufgestellt wurde, wieder als alter Vorstand, den kann ich auch nicht mehr wählen, sorry. Also, das ist nur meine persönliche Meinung. Ne? So, da kann jeder anders sehen. Ja, wollt ihr zu den anderen Fragen noch was sagen, die wir teilweise aber auch schon besprochen
haben? Struber hat schlechte Wechsel und keinen Spieler besser gemacht. Ne? Also Quintessenz würde ich unterschreiben.
Also das habe ich noch nicht besprochen. Ja. Das würde ich so nicht sagen. Julian Pauli
ist
natürlich nicht wieder vorher.
Und Damien Downs, man weiß natürlich nicht, wie er sich unter einem anderen Trainer entwickelt.
Ja.
Vielleicht hat er einfach das grundsätzliche Potenzial. Und könnte noch besser sein, aber.
Ich finde das auch, ich finde das zu hart. Also, man kann das ja so sehen, aber so aus einem, wie gesagt, wissen wir nicht, hypothetisch, ob es ein anderer anders gemacht hat, aber aus Downs und Lemperle zwei Top-Stürmer zu formen. Also, Lemperle kann man sich erinnern, letztes Jahr in Fürth war es kein Torjäger. Mhm. Also, das finde ich, hatte schon, und auch Pauli reinzuwerfen. Also, ich finde schon, dass da einige Sachen schon gut gelaufen sind. Aber ja, klar, wenn du dann irgendwie so siehst, Lugicin stagniert, keins bringt's nicht mehr, Hussein Basic irgendwie kommt auch keinen Schritt weiter, dann entsteht der Eindruck. Aber ich finde, das wird dem nicht ganz gerecht.
Und das ist halt wieder so die Sache, das ist so, finde ich, so halb Strube, halb Keller-Problem. Da kommen wir auch zu dieser Kaderzusammenstellung. Es hat ja einen Grund, warum eine Mannschaft, die absteigt, in der Form eigentlich nie so zusammenbleibt. Wir hatten jetzt natürlich diese Transfersperre und da kann Struber dann, teilweise kann er auch wenig dafür, glaube ich, weil diese Leute in dieser Konstellation...
Sind ja nicht seine.
Genau, sind nicht seine und die funktionieren
so
scheinbar nicht mehr so.
So nicht. Ja, ne? In der Zusammenstellung, ja.
Ja.
Ja. Also ich würde ihn da auch mal, vielleicht ist das auch in der Gesamtbetrachtung, muss das auch noch berücksichtigt werden, wenn wir jetzt über Trainer sprechen, ob der noch der Richtige ist. oder ob man nochmal sagt, so den Sommer bekommst du jetzt auch noch und kannst dann auch noch deine Wünsche da platzieren, ja. Spiele, die du für dein System als wichtig und nicht erachtest. Und daran wirst du dann das erste Mal gemessen. Also das ist ja auch nochmal so eine Überlegung, die man zumindest anstellen kann, sozusagen, wie funktionierst du mit deinem Kader oder mit deinen Spielern?
Ja, wäre ja nicht falsch, weil so gesehen wäre ja alles gut gegangen, wenn sie aufgestiegen sind. Also du könntest das ja quasi so ein bisschen wegradieren und für ihn auch nochmal so als Neustart sehen.
Aber um das nochmal festzuhalten, also ich verstehe diesen, auch von Klaus, diesen Fanfrust, den verstehe ich absolut. Ich will das auch nicht relativieren, aber ich sag nur, das wäre eine Überlegung, ihm diese Chance nochmal zu geben und dann zu sagen, pass mal auf, das hast du dir verdient durch den Aufstieg, kriegst du jetzt nochmal die Möglichkeit, mit deinen Ideen hier was auf den Platz zu bringen. Aber wie gesagt, den Frust verstehe ich trotzdem.
Gut, hinreichend beantwortet, denke ich. Thomas fragt, Finale gegen Kaiserslautern, wie weit möglich, gerne diskutieren.
Wird es nicht geben. Also ich sage, wird es nicht geben. Vorher ist das durch. Aber es ist nur meine Meinung.
Ich glaube auch, aber ich könnte mir vorstellen, dass Lautern in Köln auch noch mit aufsteigt.
Ach so.
Das kann durchaus sein, zumal ich schlimmste Erinnerungen an Kaiserslautern
in Köln habe. Und dann gibt es eine Party. Fragst du, auf welcher Seite?
Die sind hier mal Meister geworden. Das war
die sind Meister geworden und der FC hat mit einer auch nur relativen Lustlosleistung dafür zu beigetragen, unter anderem, dass sie nicht in die dritte Liga absteigen vor so ein paar Jahren, als sie auch schon Aufsteiger waren.
Das kam auch dazu, das war dann
und das mit dem 91 war das, ne?
Das war 91, Also das war dann, sind die auch dann mit den 6-1 im Nacken ins Pokal Finale gefahren. Ja. Dafür haben sie sich eigentlich noch ordentlich verkauft, aber hätten auch gewinnen können. Naja, jetzt haben wir den guten alten Peach wieder.
Freund des Podcasts.
Ja, und du hast mir dann, als du mir das geschickt hast, geschrieben, das bist doch wieder du, oder was? Nein, ich bin nicht Peach, definitiv nicht. Also, Peach kommt aus Nippes, das ist wunderschön, aber ich komme aus Hürth, also das sind zwei Unterschiede, muss man schon sagen. Ne? Also, Peach fragt, er hat zwei Fragen. Falls ihr in eurem tollen Podcast, vielen Dank, Peach, Zeit dafür habt, allein deswegen hast du gedacht, ich reformieren.
Ja, klar.
Klasse. Bitte hinterfragt mal das Gegentor in Hannover. Der FC verteidigt seit Monaten bei Gegnerecken immer mit 11 Mann im eigenen Fünfer. Keiner bleibt vorne und keiner steht am 16er. Das hat sich Hannover 96 einfach angeguckt, das Tor erzielt. Dieses wirklich ängstlich dumme von Struber vorgegebene Verhalten würde bei uns, beim ESV Olympia Köln, kein edles A-Jugendtrainer machen. Das ist die erste Frage. Die zweite mache ich gleich. Also vielleicht wollen wir das.
Sehr gute Beobachtung.
Ist ja vor allen Dingen gut, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, also sehr gute Beobachtung finde ich erstmal. Sehr gut beobachtet. Da wurde ja auch in der Pressekonferenz danach gefragt, also wie das sein kann, dass da so jemand so blank im Rückraum steht. Und dann hat er das so ganz krude mit der Begründung abgetan. Irgendwie, da haben wir uns im Anti-Blocking-Verhalten schlecht angestellt. Also der wollte es damit begründen, sie wollten da sein, wurden aber von den Hannoveranern geblockt. Also das finde ich so schlecht, die Begründung.
Ja, schön, vor allen Dingen,
weil, und das hat Miet ja auch schon gesagt, dass diese Gegentore haben Muster. Ich erinnere mich an eins, das ist aber schon Bundesliga-Zeiten gegen Dortmund. Auch so eine Ecke von Brand, glaube ich, der steht dann am 16er blank und meiner war zugeteilt und steht aber 6 Meter von dem entfernt. Mhm. Also so diese Tore, da hat Piet recht, haben System beim FC. Und dass sie das nicht in den Griff kommen, ist so einfach, weil es ist, da gehört ja nichts dazu. Stell einen an den Pfosten und stell einen in den Rückraum fertig. Der Rest kann sich dann in der Mitte tummeln. Aber das sind so zwei Sachen, das muss doch gewährleistet sein.
Und das hat auch noch weitergeschrieben. Ja. Hat geschrieben, warum stehen bei FC-Ecken immer zwei Spieler, Kainz und Baccarada, an der Eckfahne. Bei jedem schnellen Gegenstoß fehlt Baccarada hinten. Mhm. Auch das würde beim ESV kein Jugendtrainer machen.
Aber das kommt so ein bisschen aus der Zeit, da war das mal ja sehr erfolgreich. Ich glaube, mit meiner Packerer, der ist ja gerade verletzt, da war dann immer, das soll ja so suggerieren, wir wissen nicht, wer schießt, wird das meiner, sagen wir jetzt mal von rechts, wird das meiner mit dem, also aufs Tor hin oder Paccarada vom Tor weg, und das hat ja maßgeblich mit der Ordnung 16er zu tun. Das soll dann so, dass die Verteidiger nicht wissen, worauf können wir uns jetzt einstellen. Allerdings, wenn man sich die FC-Ecken in den letzten Wochen mal angeguckt hat, also da brauchst du gar keinen Einstein. Also kannst du eigentlich auch abschenken, weil da passiert ja nichts.
Immer schlechter geworden.
Wir sind immer schlechter.
Ohne ging das noch.
Ja, aber jetzt gerade hat das gar keinen Einfluss mehr. Und das ist ja eine richtige Beobachtung. Diese Konterabsicherung, die ist ja dann manchmal so schlecht einfach.
Ja.
Also das sollte man vielleicht auch nochmal überdenken. Diese Saison ist es spät, aber so für die neue Saison könnte man auch nochmal an den Ecken arbeiten, finde ich.
Und vor allen Dingen, weil dann die Gegner auch mit einer anderen Dynamik nochmal nach vorne kommen.
Ja.
Stichwort Bundesliga.
Ja. Also da rollt dann eine Welle auf dich zu. Also
das wird dann richtig heftig. Ne?
Und da sehe ich nämlich immer auch Thielmann, der immer schon 2-3 Mal in solche Situationen gebracht hat, dann kommt so ein hoher Ball und denkt, weiß gar nicht, was er damit tun soll. Das sieht manchmal echt echt schlecht aus, muss man sagen.
Und apropos schlecht aus, wenn dieses Tor dann, was der dann da, wie der jetzt Zeit hat.
Zeit hat, der legt sich den zurecht.
Also, und das siehst du doch eigentlich in der Liga, auch in der zweiten Liga.
Also, erstes Problem, er darf schon nicht an den Ball kommen, das ist schon das erste Problem. So, jetzt kommt er aber an den Ball, aber dann muss zumindest
sofort einer da sein. Oder ein Block oder eine Grätsche.
Ja. Also, das ist einfach schlecht. Ja. Also, und sorry, Anti-Block-Verhalten oder was auch immer, der da gesagt hat, das kann ich nicht, das kann ich nicht unterschreiben. Also.
Ja, also, wunderbar, Pete darf weiterschreiben.
Sehr gute Frage.
Wir beide sind da in der Hinsicht sozusagen immer konform, aber zwei verschiedene Personen.
Ja. Gute Frage von Ralf A.K. Piet.
Ja, ist okay. Schraub du weiter an deinen, wie nennt man das heute, Mythologien oder auch immer, eine Verschwörungstheorie. Der Uwe fragt, 1. FC Köln Tabellenführer. Ich habe gerade ausgerechnet, dass wir gegen die ersten 9 Tabelle 14 im Buchstaben 14 Punkte von möglichen 45 gemacht haben. Rückspiel Lautern steht ja noch an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Keller beziehungsweise den Trainer der Burschen.
Oh, das gefällt mir auch gut. Der Ton gefällt mir gut.
Klingt eine gewisse Enttäuschung.
Ja, aber der Ton gefällt mir.
Ja, das ist doch irgendwie witzig. Ne?
Aber ja, aber ich kann ja dazu sagen, ich glaube, die Bilanz war mal noch schlechter. Ich glaube, da war ja mal, das hatten wir irgendwann mal geschrieben, das ist ja schon ein bisschen her, da hat man gegen gar keins der ersten 9 irgendwie Punkte oder gewonnen. Oder?
Ja, und ich muss sagen, natürlich ist das eine schlechte Bilanz, aber für mich trotzdem ist ein Sieg der entscheidende, warum sie dann nachher aufsteigen, meiner Meinung nach, und das ist der Sieg in Paderborn.
Ah, ja.
Danach war ich mir zumindest sicher, obwohl dann trotzdem jetzt wieder sehr viel passiert ist, aber da war ich mir sicher, die werden aufsteigen.
Aber diese Bilanz zeigt natürlich, und das ist ja so auch das Ernüchternde, das Enttäuschende, irgendwie so richtig souverän ist es dann nur gegen Mannschaften wie Münster, hat man ja da gesehen, Regensburg, und die ja alle nicht Zweitliga tauglich sind. Und das ist ja schon irgendwie ernüchternd, ne? Also. Ja,
das ist das einzige Plus, was der FC aber hat, dass er wenigstens die Gurken besiegt. Ne?
Ja.
Meistens.
Ne? Ja. Das kann man so und so sehen, aber.
Ja, ne? Das hat zum Beispiel der HSV auch nicht immer geschafft, deswegen ist er das Sieg ja nicht auf.
Ja, genau, weil er die Kleinen,
den Kleinen was liegen gelassen hat. Mittlerweile,
ja. aber du wünschst dir schon halt, und das klingt ja bei der Frage dann durch, du wünschst dir halt schon so, dass du auch die direkten Konkurrenten einfach mal in die Schranken weist und sagst so, pass mal auf, wir sind der FC hier und, also wir gewinnen jetzt mal so auch so ein Spiel mal, ne? Und 14 Punkte ist echt.
Ja,
dünn.
Das ist auch wirklich so eine, die Herangehensweise. Wie gesagt, dann nehme ich Paderborn explizit aus, zumindest in großen Phasen des Spiels.
Ja, doch.
Weil sie da so offensiv gespielt haben oder gut gespielt haben. Genau, ich finde das HSV-Spiel war nämlich ziemlich ähnlich gammelig jetzt wie das Hannover-Spiel. Das finde ich war sogar eine gute Parallele. Wenn man denkt, kommt auf einen Gegner, der vielleicht auf Augenhöhe ist oder spielerisch auch leicht was kann oder sowas, dann gibt's null Zutrauen und auch null Eigeninitiative. Es wird ja immer nur reagiert beim FC. Ja, das ist ja das, ne?
Ja, das stimmt. Auch wenn ich das Hannover-Spiel noch einen Tacken schlimmer
fand. Ja, klar, natürlich, aber also,
trotzdem.
Es war ja gegen Hamburg auch so ein Battle aufs Gegentor, wo Schwäbe ja auch das erste Mal wirklich richtig gut gehalten hat. Ja, weil in der Hinrunde hat man noch gesagt, ja, das hätte Ubich wohl auch noch gekonnt mit den zu Null spielen. Da haben wir eben aber auch drüber gesprochen, weil es da wirklich noch souveräner war. Mhm. Und jetzt ist Schwäbe ja immer der beste Mann, weil er immer mehr allein gelassen wird.
Wir sind momentan der 1. FC Schwäbe. Ohne den wären wir auch schon längst aus dem Kreis da oben rausgefallen. Ja. Da bin ich 100% von überzeugt. Marvin Schwäbe kann man wirklich nur dankbar sein. Er ist kein Welttorhüter, weil er auch
immer
Probleme auch
hat. Aber das ist ein
grundsolider Bundesliga-Torhüter.
Genau,
grundsolider Bundesliga. Das ist ein Bundesliga-Torhüter von 8 bis 14.
Ja.
Oder war er immer?
Er ist gerade 30 geworden, Glückwunsch nachträglich. Ja. Er hat noch gute Jahre, denke ich, im Tank. Also da müssen wir einfach dankbar sein, dass wir da wirklich einen absoluten guten Top-Torhüter haben. Hoffe, dass er noch weiter die Form halten kann. Das wird jetzt gerade im Endkampf noch wichtig sein. So, hallo ihr beiden, schreibt Thomas. Ich komme heute mal eure Fragen, wie wir das Spiel bei H96 bewerten. Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich immer noch Puls. Man quält sich um 7 Uhr aus dem Bett, steigt ins Auto, freut sich auf die Karawane Richtung Niedersachsen. Da wird man enttäuscht. Die Autobahn voll mit FC. Da wird man auch nicht enttäuscht, weil die Autobahn voll mit FC-Fans. Angekommen ein geiler FC-Fanmarsch. Und dann kommt das Spiel. Nach ein paar Minuten sieht ein Blinder mit Krückstock, dass Kainzi wieder Kainzittige tut. Aber auch der Rest spielt, als würde es um nichts gehen. Dann zum Glück Pause. Was passiert? Nichts. Unser Übungsleiter tauscht nicht. Wieso auch? Ironie aus. Rote Karte war absehbar, ob berechtigt oder nicht. Man hätte zur Pause wechseln können, aber wer geht raus? Waldschmidt, 47 Fragezeichen. Naja, also das war es dann schon. Es war jetzt eher mal keine Frage.
Nee, es war eine Treffenanalyse.
Ich finde also, das Erlebnisbericht.
Nee, aber ist ja so. Also genau, und so, das fühle ich 100%. Also du freust dich auf so einen Sonntag irgendwie, alles ist vorbereitet irgendwie für ein geiles Fußballspiel und ja. Dann wirst du da so, da hätte ich so eine Krawatte wirklich. Und dann guckst du, das ist ja immer das Allerschlimmste an
Auswärtsfahrt.
Dann guckst du da nochmal, also Hannover ist jetzt nicht so weit, aber dann guckst du da nochmal Stunden zurück und hast so eine Scheiße vorher gesehen. Das ruiniert dir das ganze Wochenende.
Absolut. Also mir war jetzt der Sonntag komplett versaut. Ich muss auch.
Ja, du warst ja zu Hause.
Ja, zum Glück war ich in dem Moment, sag ich mal, zu Hause.
Ja, aber
mir war trotzdem der Tag versaut. Ganz ehrlich, ich habe bei diesem Spiel, weil das auch so emotional geschildert ist, so sage ich das jetzt auch gerne mal, körperliche Schmerzen gehabt. Ich konnte es irgendwann nicht mehr ertragen. Mhm. Selbst die einfachsten Bälle dann einfach, das kleine 1x1 Basics, wo man einfach sagt, das ist doch das, ihr könnt das doch, ich weiß, dass ihr das besser können. Und dann kommen die einfachsten Bälle nicht an. Und du verzweifelst hier regelrecht. Ich habe nachher sowas so, nicht Magengeschwür, aber so einen Druck auf den Magen gehabt. Ne? Ja. Ich habe vor allem noch den Grill angemacht, aber ich habe ja aus Frust was gegessen.
Ja.
Und irgendwie dann natürlich schon noch ein paar Bier reingepfiffen, weil anders konntest du es ja eh nicht ertragen.
Ne? Ja, das hat der...
Ganz schlimm.
Wie hieß er?
Thomas?
Thomas hat Thomas hoffentlich auch gemacht.
Ja,
also sich noch ein paar Bier reingedrückt, dann...
natürlich erst noch die Rückfahrt.
Ja, das ist stimmt.
Dann, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit gehabt haben. Ne?
Ja.
Du musstest ja arbeiten, ne? Das, von daher war es schwierig da, sag ich mal, mit dem Bier und so.
Aber es ist klar, es drückt immer wieder auf die Laune und ich finde es sogar noch krasser, wie in dieser Saison dieses Gefälle ist zwischen diesen Frustdingern, wie das einen runterzieht versus ordentlicher Spiele. Ich springe aber jetzt auch nicht aus der Hose, wenn das 3-1 gegen Münster fällt.
Nein,
sorry. Das ist halt so dieses.
Der Frust bei Niederlande ist größer als die Luft bei Siegen.
Genau, dann mach ich mal, okay, sauber, haben wir das Ding durch, alles klar. Aber es ist ja nicht so ein Jubel wie, keine Ahnung, Osako ganz extrem oder auch mal so. Kilian, als wir das Spiel gegen Mainz gedreht haben, also diese so Bundesliga-Erlebnisse, das fehlt halt extrem und das zieht die Gesamtstimmung auch einfach nach unten.
Ja, das ist auch so. Ich meine, auch das, du hast ja am Anfang, haben wir ja genau über das Thema gesprochen, 15.000, diese ganze weiße Kurve. Meine Frau kommt hoch und sagt, sind das alles unsere? Ich sag, ja. Das ist der Wahnsinn, sagst du, ne? Ich sage, das sind 15.000 so, ne? Und dann wird das aber so mehr oder weniger hingenommen, ne? So, und dann, ich meine, das ist doch. Manchmal denke ich, dieser Verein, so wie er sich, wie agiert und so wie er sich präsentiert, hat das gar nicht verdient. Also was die da alles, was die Leute da auf sich nehmen, das war jetzt nur eine Meinung von vielen, da haben ja viele andere auch im Stau gestanden und dann alles auf sich genommen und dann kriegst du dann sowas geliefert. Also
ja,
natürlich hast du da, wenn du mit deiner Eintrittskarte hast du auch die Möglichkeit einer Niederlage und auch eines schlechten Spiels mitgetragen.
Kann auch passieren, ja.
Aber trotzdem, so in der Art sich zu präsentieren, wenn man so eine Chance bekommt, das war wirklich erbärmlich, bodenlos und ich weiß nicht, es sind so viele Worte gefallen in der Hinsicht. Die Leistung war schlimm und da habt ihr einiges gut zu machen, lieber FC. Ja, dann hören wir noch Matthias, der hat geschrieben, diese Mannschaft, oder ist es dieser Verein, schafft es sämtliche vorsichtig aufkommende Euphorie bezüglich eines Aufstiegs innerhalb einer Woche wieder kaputt zu treten. Ist diese fehlende Euphorie bei einem Aufstieg eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Ganz klar ein Nachteil. Ne?
Also nicht böse gemeint, aber was könnte denn der Vorteil? Ich wüsste nicht, was der Vorteil sein könnte.
Ja,
also dass man sozusagen ohne Erwartung in die Bundesliga geht und wenn man dann irgendwie
absteigt. Kann auch besser werden, so meint das vielleicht.
So.
Okay. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe nur die Frage.
Ich nehme an, das ist das, dass man so quasi mit reingeht. Ach, es geht wieder schief.
Ach so.
So, und dann kann man nur positiv überrascht werden.
Ja, vielleicht für das eigene Fansein ist das vielleicht besser. Vielleicht ist das sogar von Vorteil. Für die Gesamtstimmung ist es eher von Nachteil.
Ja. Aber ich finde es interessant. Also, dass du die Fragen jetzt, wir haben, wie gesagt, nur einen kleinen Teil, dass da so viele kommen. Das zeigt auch, wie sehr die Leute das umtreiben. Ne? Wie sehr die.
Total.
Erstens das. Erstens das. Und ich muss auch sagen, also ich fand alle Fragen sehr, sehr gut. Und auch, das waren ja teilweise nicht nur Fragen, sondern auch dann so Selbsteinschätzungen.
Ja.
Genau.
Ja.
Und die waren alle treffend. Die haben wir im Prinzip ja auch alle so schon ein bisschen diskutiert. Also ich fand, das Feedback war sehr, sehr gut, fand ich.
Ja, zumal es ja auch, es schreibt ja fast keiner. Also es hat doch, aber bei einem meiner Facebook-Kommentare habe ich es gesehen, hat einer geschrieben, wir sind Tabellenführer und nur das zählt.
Okay. Ist auch eine Meinung.
Ist eine Meinung.
Kann man, also, kann man, und die kann man auch teilen.
Der war aber ganz alleine.
Okay,
damit. Im Prinzip, ähnlich ähnlich wie hier ein breites Staccato an, ja, natürlich auch Kritik, klar, ja, ne, weil, ja, weil es weh tut. Es tut einfach weh, den Verein so spielen zu sehen, so agieren zu sehen. Letzte Meldung, der Andi hat es noch reingeschafft. Er schreibt, schafft es Struber nicht, die Spieler ausreichend zu motivieren? Wieso zeigen die so wenig Siegeswille bzw. Kampfgeist? Da würde ich jetzt mal antworten, Kampfgeist zeigen die, aber kein Siegeswille. Also jedenfalls kein permanent, wo du das Gefühl hast, boah, Messer zwischen die Zähne, ich will. Also ich kann mich noch erinnern, wie Marcel Risse, da muss ich gar nicht in die glorreichen 70er zurückgehen oder in Double-Zeiten, sondern da reicht schon Aufstieg 2014, wie Marcel Risse sich dann die Freistöße genommen hat, wie der auch, sag ich mal, aus dem Mittelfeld agieren, einfach nach vorne gerannt ist und einfach mal abgezogen hat. All das fehlt mir. Das ist alles nicht da. Es ist einfach kein richtiger, also es ist die wollen gewinnen, aber nicht dieses absolute Müssen, dieses totale Geilheit, jetzt das Ding zu machen. Das fehlt mir total und da, Andi, bin ich komplett bei dir. Ich weiß nicht, wie seht ihr?
Ja, kann man jetzt nichts ergänzen. Ja. Also, ja, schafft das Spiel Schruber nicht, die Spieler ausreichend zu motivieren?
Das ist die Frage. Scheinbar nicht.
Ich weiß,
er ist kein Motivator, würde ich mal sagen.
Ich glaube, das ist jetzt zumindest keiner, wo man denkt, die Mannschaft läuft jetzt mit Messer zwischen den Zähnen auf. Ja. Die Frage ist eher, schafft er es immer, sie taktisch wirklich richtig einzustellen? Das wäre vielleicht noch diese Zwischenfrage. Da spielen ja schon wieder die Wechsel mit ein.
Ja,
aber oder zu reagieren während des Spiels etc.
Aber ich appelliere aber auch immer an die Eigenverantwortung der Spieler. Also diesen Siegeswillen, den muss mir doch eigentlich als Profi, muss mir doch niemand einimpfen, sondern den muss ich doch selber entwickeln. Also ich muss doch selber geil auf den Sieg sein, egal wer da an der Seitenlinie ist. Ja, ich mach das doch nicht für den, ich mach das doch für mich.
Und die sind
ich
ja
will doch auch Bundesliga spielen.
Und die sind ja alle aus irgendeinem gewissen Grund, stehen sie ja trotzdem auf dem Rasen. Also müssen sie bis dahin ja irgendwie was richtig gemacht haben.
Ja.
Also müssen sie ja das in sich tragen auch
oft. Also für mich ist das ein Zusammenspiel. Es ist nicht nur Struber-Sache, sondern also ich appelliere da wie gesagt auch an die Spieler. Ja. Also so diese Motivation, die muss von innen herauskommen.
Wir haben jetzt sehr viele Fragen gehört, sehr viele Meinungen. Wie gesagt, wir hätten noch mehr gehabt, aber haben jetzt, glaube ich, gut 20 Minuten alleine eure Fragen verlesen. Das finde ich sehr, sehr positiv, weil wir damit auch ein Gesamtstimmungsbild haben. Und wir haben jetzt nicht selektiert, wir nehmen nur die kritischen oder so.
Nee.
Das war halt mehr oder weniger der Extrakt aus dem, was generell die Stimme letztendlich des Volkes da draußen hat. Und wir sehen es ja alle ähnlich. Dementsprechend müssen wir aber jetzt die Kurve kriegen, weil wir müssen ja das Spiel gegen Regensburg sollten wir dann schon gewinnen. Ne? Wie würdest du es denn veranstalten wollen? Die Frage kommt jedes Mal komme ich mir blöd dabei vor.
Ja, aber also nicht ganz zu Unrecht, weil immer dieselbe Antwort eigentlich auch fast kommt, dass du eben das, was man gerade gesprochen hat, ich will mal eine Mannschaft sehen, die mit Messer zwischen den Zähnen da aufläuft und die Regensburger wirklich quasi erstickt. Also, dass man merkt, die kriegen keine Luft zum Atmen und du überrennst die ersten 15 bis 20 Minuten. Das ist meine Erwartungshaltung an diese Mannschaft. Und das müssen die auch mal einmal in dieser Saison auf den Platz bringen. Sorry.
Ja. Und wenn...
Und dann sind wir wieder... Dann appelliere ich auch mal an die Eigenmotivation dieser einzelnen Spieler, die vielleicht auch gehen oder wie auch immer. Aber das muss doch jetzt mal gezeigt werden. Die wollen sich auch in irgendeiner Form, wenn sie gehen, anständig verabschieden oder sagen, vielleicht kriege ich dadurch trotzdem nochmal eine Chance im Bundesliga-Kader oder wie auch immer. Es gibt ja für jeden genug Eigenmotivation, das hinzubiegen.
Ja, also ein Appell sozusagen jetzt hier an die Mannschaft, dass man jetzt gar nicht mehr sagt, von wegen ja das und das und dieses Analytische, sondern einfach zeigt uns, dass wir gewinnen wollen.
Eben, sorry, die Ausgangslage ist immer noch exzellent. Du musst das Ding jetzt über die Ziellinie bringen und jetzt hau die einfach mal weg.
Ja, und wir brauchen auch gegen Regensburg nicht über Taktik oder so sprechen, diese einfach eine Klasse besser so und das will ich einfach am Platz sehen. Also da spielt ein Aufsteiger gegen einen Absteiger, da brauchen wir nicht drüber reden, 4-3-2-1 war doch immer, sondern einfach über im Wasser des Wortes überrennen. Sorry, da gibt es für mich gar nichts anderes.
Ja, und dann hat irgendein Spieler, ich glaube, es war Paccarada, mal gesagt, so von wegen, ja, dann haben die immer eine Erwartungshaltung, dass wir hier jeden Gegner 5-0 weghauen. Wer auch immer es war.
Doch, ist richtig, richtig.
Ja, genau das erwarte ich. Ich erwarte von euch, dass ihr gegen Regensburg das zeigt, was hier gerade auch festgestellt wurde, dass da ein Gegner kommt, den man beherrschen muss, aufgrund eurer Klasse. Und deswegen tippe ich einfach mal 5-1, das eine Gegentor, das gebe ich euch. Beim Stande von 5-0, 2 Minuten Verschluss, wenn schon alle in der Südkurve.
An Damian aber, ne?
Ja, dann Damian darf man machen, dann hat jeder FC-Spieler getroffen. So. Dann haben nur FC-Spieler getroffen. So, mein Tipp ist also 5-1. Was würdest du denn für ein Spiel erwarten und was tippst du vor allem?
Also aufgrund so der vergangenen Wochen fehlt mir das so ein bisschen die Fantasie für sowas, klar. Also eine Ketchupflasche, sagst du ja immer, warte ich bis heute drauf.
Ja, ich auch.
Deswegen 2-0, so ganz schmucklos 2-0.
2-0, 5-1. Ja. Und du hast den Tipp, glaube ich, noch nicht genannt.
Boah, ich würde auch so in die 2-0-Richtung gehen. Aber dann ist ja langweilig, wenn du trotzdem das gleiche tippen, dann sag ich... Ja, 3-0.
3-0.
Okay. Aber es wird trotzdem eher, trotzdem zäh ist 3-0.
Ach, das ist aber jetzt nicht überraschend.
Ja, ja, aber egal. Also, sorry.
Vielleicht kriegen wir ja auch mal ein absolutes Festival.
Ja, ja gerne.
Schönen Fußball zu
also, gerne.
Also, mir würde ja schon reichen. Vielleicht auch mal ein Doppelpass oder so. Der muss ja nicht zum Tor führen. Das reicht ja, wenn er mehr gelingt.
Ja, ja, ja.
Das wäre ja schon was. Ja. Und dann sind wir für heute durch.
Super.
Haben wir es geschafft. Wir haben jetzt noch 3 Spiele vor der Brust. 3 Ausgaben definitiv auch noch hier bei den FC-Thekenphilosophen. Und wie ich am Anfang schon sagte, wir haben in absehbarer Zeit einiges mit euch vor. Schreibt uns unter den angegebenen Adressen. Am Anfang habe ich sie gesagt. Ihr könnt sie gleich hier nochmal lesen. Für die Audiohörer einfach nochmal an den Anfang spulen. Und ja, macht einfach mit bei uns. Macht einfach riesen Spaß mit euch. Noch schöner wäre es, wenn der FC jetzt auch noch aufsteigt und wir vielleicht irgendwann mal wieder etwas besseren Fußball zu sehen kriegen. Dann habe ich mich Danke zu sagen, Jürgen.
Gerne.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Und natürlich auch dem Jubilar, ein Jahr Thekenphilosoph.
Danke.
Es werden wieder viele weitere Folgen noch.
Ja, ja. Wir geben uns Mühe.
Alles klar. Dann mal, Jürgen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Das waren die FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Bitzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.